HR2 Kultur Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin-Maria Schwarz. Heute beschäftigt sich die Hörbuchzeit mit einem Klassiker der Weltliteratur, dem Roman Der Leopard von Giuseppe Tomasi de Lampedusa, mit Bertolt Brecht vor dem Ausschuss für unamerikanische Umtriebe. Wir hören etwas zur Hörfassung des Sachbuch-Bestsellers Der Ernährungskompass und schauen wieder auf die Kinder- und Jugendhörbuch-Bestenliste. Der Leopard, damit beginnen wir. Der Leopard erschien vor gut 60 Jahren und wurde alsbald zum Welterfolg. Es war der einzige Roman des Aristokraten Giuseppe Tomasi de Lampedusa und der schildert dann darin den Niedergang des sizilianischen Fürstenhauses Salina von der Mitte des 19. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Dorothee Meyer-Karwig, nun erschien der Roman als Lesung. Ist das die erste Hörbuchfassung?
Ja, es ist die erste, genau.
Und warum? Erst jetzt, so spät?
Ja, es gibt eine neue Übersetzung und zwar von Burkhard Kröber und die ist doch deutlich moderner und verständlicher als die von Charlotte Birnbaum aus dem Jahr 1959. Ich habe die beiden verglichen. Bei der älteren Übersetzung stolpert man tatsächlich über einige Ausdrücke, die heute nicht mehr zeitgemäß sind.
Okay, kommen wir zum Inhalt. Es ist ein Welterfolg, klar, es wird immer wieder daraus zitiert, aber nicht jeder kennt die Geschichte. Worum geht es genau in Der Leopard?
Darin wird in 8 Kapiteln aus dem Leben des sizilianischen Fürstenhauses Salina erzählt. Wie Sie es vorhin gesagt haben, Don Fabrizio ist der Fürst von Salina und Herzog von Palma. Und dieses Fürstenhaus trägt einen tanzenden Leoparden, jedenfalls eine Großkatze, im Wappen. Zum Königreich beider Sizilien gehörte eben Sizilien selbst und der untere Teil des italienischen Stiefels. Es war der größte italienische Teilstaat, aber auch der ärmste. Und hier lebt und herrscht also dieser Fürst Don Fabrizio. Er ist ein echter Patriarch und dazu hören wir jetzt einen Ausschnitt. Die Familie sitzt bei Tisch, es liest Thomas Leubel.
Während man schweigend aß, fixierten die hellblauen Augen des Fürsten, leicht verengt zwischen halbgeschlossenen Lidern, die Kinder, eins nach dem anderen, und hießen sie ehrfürchtig schweigen. »Von wegen, schöne Familie«, dachte er. Die Töchter wohlgenährt und blühend vor Gesundheit, mit schelmischen Grübchen und jener kleinen Falte zwischen den Brauen, die das Erbteil der Salina war. Die Söhne, schlank, aber kräftig, das Gesicht voll modischer Melancholie, während sie Messer und Gabel mit kontrollierter Brachialgewalt handhabten. Einer von ihnen fehlte schon seit 2 Jahren, Giovanni, der Zweitgeborene, der meistgeliebte und schwierigste. Eines schönen Tages war er verschwunden, und 2 Monate hörte man nichts von ihm. Bis dann ein kühl respektvoller Brief aus London kam, in dem er um Entschuldigung für die verursachten Sorgen bat, versicherte, dass er gesund sei und die sonderbare Erklärung abgab, er ziehe das bescheidene Leben eines Angestellten in einer Kohlenhandlung, dem allzu umsorgten, ließ angeketteten Dasein zwischen den Bequemlichkeiten in Palermo vor.
Ja, also da hat sich einer schon davon gemacht aus dem Fürstenhaus, aber es gibt auch eine äußere Bedrohung der althergebrachten Ordnung und da spielt Don Fabrizios Neffe Tancredi eine Rolle. Der Neffe ist Don Fabrizio eigentlich fast lieber als die eigenen Söhne, obwohl oder vielleicht auch, weil er ein sehr unruhiger Geist, geradezu ein Tunichtgut ist. Und dazu hören wir eine weitere Szene. Tancredi kommt eines Morgens zu seinem Onkel.
Der junge Mann wurde ernst. Sein Dreiecksgesicht bekam einen unerwartet männlichen Ausdruck. »Ich breche auf, großer Onkel. In einer halben Stunde breche ich auf. Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden.« Dem armen Salina zuckte das Herz zusammen.
»Ein Duell?«
»Ja, Onkel, ein großes Duell. Gegen den kleinen Franz, Gott schütze ihn. Ich gehe in die Berge nach Corleone. Sag es niemandem, schon gar nicht Paolo.« »Große Dinge bereiten sich vor, lieber Onkel, und da möchte ich nicht zu Hause herumsitzen, wo Sie mich ja übrigens auch sofort verhaften würden, wenn ich hier bliebe.« Der Fürst hatte eine seiner jähen Visionen, eine grausame Szene im Guerillakrieg, Schießerei in den Wäldern und sein Tancredi am Boden liegend, mit heraushängenden Eingeweiden, wie neulich jener unselige Soldat.
»Du bist ja verrückt, dich mit solchen Leuten einzulassen. Das sind doch alles Mafiosi.«
Ein Falconieri muss auf unserer Seite sein. Für den König. Die blassblauen Augen begannen wieder zu lächeln. Für den König, sicher. Aber für welchen? Der junge Mann fiel wieder in jenen Ernst zurück, der ihn undurchdringlich und liebenswert machte. Wenn wir bei denen nicht mitmischen, dann bescheren sie uns die Republik. Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss alles sich ändern. Du verstehst schon, was ich meine. Er umarmte seinen Onkel mit einem Anflug von Rührung. Auf baldiges Wiedersehen. Ich kehre mit der Trikolore zurück.
Tja, also, wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss alles sich ändern. Das ist ein zentraler Satz des Romans und der wird ja auch öfters mal zitiert. Tancredi zieht also in den Kampf und zwar auf Seiten der Freischärler unter Führung von Giuseppe Garibaldi. Garibaldi ist dann auch siegreich und Sizilien geht dann im neu geschaffenen Königreich Italien auf. Das Bürgertum steigt auch auf und das hat wiederum Auswirkungen auf das Fürstenhaus. Denn Tancredi verliebt sich in die betörend schöne, aber bürgerliche Angelika, deren Vater im Rahmen der Umwälzung sehr reich geworden ist. Die Liebe der beiden steht nun im Mittelpunkt des Romans. Es ist eine Liebe, die auch schon ein wenig berechnend ist, trotz aller Liebeschwüre Angelikas.
Wenn sie ihn auch nicht liebte, so war sie doch damals in ihn verliebt, was etwas ganz anderes ist. Seine blassblauen Augen, seine immer zu Späßen aufgelegte Herzlichkeit, die manchmal plötzlich ernsten Töne in seiner Stimme versetzten sie, auch wenn sie sich später daran erinnerte, in ein zielgerichtetes Taumeln, und sie wünschte sich in jenen Tagen nichts anderes, als von seinen Händen nach hinten gebeugt zu werden. War sie erst einmal so gebeugt worden, würde sie ihn vergessen und durch andere ersetzen, wie sie es später tatsächlich getan hat. Aber einstweilen sehnte sie sich nach seinem festen Griff.
Also es ist aber eine Berechnung von beiden Seiten, also auch von Tancredi aus, nämlich durch die Hochzeit erhält er den Besitz zurück, den der Onkel an den neureichen Vater Angelikas verloren hat.
Und wie geht es dann weiter mit Tancredis Satz? Verändert sich alles dann ganz gewaltig, damit es so bleiben kann, wie es ist? Geht diese Rechnung eigentlich auf?
Es verändert sich eine ganze Menge für das Fürstenhaus Salina, aber das bedeutet trotzdem den Niedergang, wobei es nicht zu einer Katastrophe kommt, sondern es ist eher so ein schleichendes Bröckeln der Macht.
Kommen wir zum Sprecher, zu Thomas Leubel. Den haben wir jetzt ein paar Mal gehört und ich finde, der hat die notwendige Aristokratie in der Stimme, in der Grundhaltung, kann aber auch weicher werden, wenn es dann in die Dialoge geht. Aber ich fühle mich durch ihn sofort in vornehme Zimmer versetzt. Geht es Ihnen auch so?
Also mir hat er auch sehr gut gefallen. Er legt in seine Stimme so eine gewisse träge Melancholie und das passt einfach hervorragend zu diesem Fürstenhaus und zu dieser Geschichte.
Und wie fällt das Fazit jetzt aus am Ende?
Also die Zutaten dieses Romans, die erinnern mich schon ein bisschen eigentlich an so Rosamunde Pilcher-Romane. Also da gibt es das untergehende Fürstenhaus, die betörend schöne Angelika, die frisches Blut in die Familie bringt. Es gibt Intrigen, es gibt Konflikte, Liebe ohne Ende. Aber die Figuren sind eben auch sehr vielschichtig und das hebt den Roman aus der seichten Unterhaltung dann doch weit hervor. Dabei ist er trotzdem auch sehr süffig zu lesen bzw. zu hören. Das macht wirklich großen Spaß und man erfährt eine ganze Menge über die politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten Italiens im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert.
Und es muss ja auch Gründe geben, warum dieses Werk zu einem Klassiker der Weltliteratur geworden ist. Dorothee Meyer-Karwick, Dankeschön. Wir sprachen über den ersten Platz der HR2-Hörbuchbestenliste Oktober. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Der Leopard, mit dem Thomas Leubel. Das Hörbuch umfasst 8 CDs, das sind 9,5 Stunden Hörzeit und zum Preis von 24 € ist es bei Osterwold Audio erschienen. Das Ganze ist eine Produktion von BR2. Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, dass ein Ausschuss für unamerikanische Umtriebe sich unglaublich nach schlechtem 20. Jahrhundert anhört und da dann auch hingehört und überwunden ist. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher, ob das alles überwunden ist, wenn man weltweite Entwicklungen anschaut. Aber nun gut, auf jeden Fall gab es diesen Ausschuss in den USA in den 30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Aus Angst wurde er eingerichtet, erst vor einer Unterwanderung der US-amerikanischen Gesellschaft durch die Nazis und später dann durch die Kommunisten. Ja, und so kam es dazu, dass Bertolt Brecht 1947 vor diesem Ausschuss erscheinen musste. und kurze Zeit später die USA verließ. Dorothee Meyer-Karwick, eine CD erzählt nun davon. Was hören wir da?
Es gibt von der Befragung ein stenografisches Protokoll und das hat Rainer Gussek neu übersetzt. Rainer Gussek, Jahrgang 1964, arbeitet eigentlich vor allem als Kinderbuchautor und Regisseur. Er hat ca. 50 Hörspiele für Kinder geschrieben und er ist der Verleger des Hörbuchverlags Audiolino und die geben auch vor allen Dingen Kinderhörbücher heraus. Aber er hat auch Geschichte, Politik und Volkswirtschaft studiert und deswegen ist sein Ausflug in die Zeitgeschichte nicht so erstaunlich, wie man zuerst denkt. Also, er hat das Protokoll neu übersetzt und dann als Grundlage für so eine kammerspielartige Hörspielinszenierung verwendet. Und da hören wir als Brecht Stefan Schad und als Chefermittler Richard Stripling Lutz Herkenrath. Und dann hören wir noch ein paar andere dazu. Stripling kommt in der Befragung immer wieder auf drei Themen zu sprechen. Nämlich, er will immer wieder wissen, war Brecht in der kommunistischen Partei oder ist es jetzt noch? Er zitiert außerdem aus Brechts Werken, allerdings oft mit einer sehr falschen Übersetzung, die Brecht dann immer wieder korrigieren muss. Und dann geht es um das Thema persönliche Freundschaften oder Korrespondenzen mit Kommunisten. Und da hören wir jetzt mal rein.
Im Jahre 1930 haben Sie ein Stück veröffentlicht mit dem Titel D.A. Leerzeichen M.A.S.S.N.A.H.M.E.
Die Maßnahme.
Haben Sie dieses Stück geschrieben?
Ja. Ja?
Würden Sie dem Ausschuss bitte das Thema dieses Stücks erläutern?
Ja, ich will es gern versuchen.
Können Sie erklären, was der Titel dieses Stücks bedeutet?
Die Maßnahme bedeutet, meint...
Measures to be taken.
Steps to be taken.
Könnten disziplinierende Maßnahmen gemeint sein?
Doch nicht disziplinierende Maßnahmen.
Es meint Maßnahmen, die unternommen werden.
Sprechen Sie bitte ins Mikrofon.
Es bedeutet lediglich Maßnahmen oder Schritte, die unternommen werden.
Alles klar. Können Sie dem Ausschuss nun bitte erklären?
Yes.
Erzählen Sie, wovon dieses Stück
handelt. Ja, dieses Stück ist eine Adaption eines alten religiösen japanischen Stoffes in der Tradition des No-Theaters. Das Stück bleibt ziemlich nah an dieser alten Vorlage, die zum Ausdruck bringt, wie man sich einer bestimmten Idee bis in den Tod unterwirft.
Was war diese Idee, Mr. Brecht?
Die Idee im alten Ursprung war eine religiöse Idee. Diese jungen Leute...
Hat das nicht auch was mit der kommunistischen Partei zu tun?
Yes.
Die Aufrechterhaltung der Disziplin in der kommunistischen Partei?
Ja. Es ist ein neues Stück, eine Adaption. Die Ausgangslage des Stücks war Russland, China, 18, 19 auch noch. Da waren ein paar kommunistische,
Agitators.
Agitatoren, die gingen in eine Art Niemandsland zwischen den beiden Staaten. Also Ostrussland war damals noch nicht der Staat.
Mr. Brecht, darf ich Sie kurz unterbrechen? Wie ist Ihre Einschätzung? Ist das Stück eher pro-kommunistisch oder antikommunistisch oder fällt es sich neutral in Bezug auf den Kommunismus?
Nein. Ich würde sagen, Sie müssen sehen, Literatur an und für sich hat das Recht und die Pflicht, dem Publikum die Ideen der jeweiligen Zeit nahezubringen.
Ja, also wir hören, Stripling insistiert ständig, hakt immer wieder nach, fällt Brecht ins Wort. Der verhaspelt sich zwar anfangs, hat manchmal auch Schwierigkeiten, sich zu artikulieren, aber gewinnt dann doch mehr und mehr an Sicherheit.
Mr. Brecht! Haben Sie seit Ihrer Ankunft in den Vereinigten Staaten an irgendwelchen Treffen der Kommunistischen Partei teilgenommen?
Nein, ich denke nicht.
Sie denken nicht?
Nein.
Nun, sind Sie sicher?
Nein, ich...
Sicher?
Ich bin sicher, ja.
Sie sind sich sicher, niemals teilgenommen zu haben?
Ja, ich glaube. Ich bin jetzt 6 Jahre hier. Ich glaube nicht, dass ich politischen Treffen beigewohnt habe.
Ich meine jetzt nicht politischen Treffen. Ich meine, haben Sie kommunistische Treffen in den Vereinigten Staaten besucht?
Ich denke nicht, nein.
Sind Sie sicher?
Ich denke, dass ich mir schon sicher bin. Ja.
Dankeschön.
Was soll ich sagen? Meiner Meinung nach habe ich keine solchen Treffen besucht.
Mr. Brecht, haben Sie in der Zeit Ihres Aufenthalts in den USA irgendwelche offiziellen Angehörigen der Sowjetregierung getroffen?
Ja, ja. In Hollywood war ich manchmal eingeladen. 3 oder 4 Mal war ich im Sowjetkonsulat eingeladen. Natürlich nicht alleine, sondern mit vielen anderen. Und manchmal.
Was für andere? Was für andere?
Wie bitte?
Was für andere Personen waren da?
Ich war dort mit anderen Schriftstellern und Künstlern und Schauspielern. Sie haben dort Empfänge ausgerichtet bei besonderen sowjetischen
Feierlichkeiten?
Ja, Feierlichkeiten.
Ja, wir haben gehört, Brecht hat bald die Lacher auf seiner Seite und dieser Stripling wirkt dagegen wie so ein kleingeistiger Bürokrat.
Also was sehr Komisches steckt da schon drin, aber so lustig war die Sache ja wohl nicht, sie war eher bedrohlich.
Ja, das war es auch. Also der Ausschuss hat schon für hunderte von Entlassungen gesorgt, viele öffentliche Diffamierungen gab es und das Ganze sorgte dann vor allen Dingen im kulturellen Bereich dafür, dass es eine Menge faktischer Berufsverbote gab. Das heißt, die Leute, die verdächtigt waren, Kommunisten zu sein oder mit denen Kontakt zu haben, die bekamen einfach keine Aufträge mehr in Hollywood und darüber hinaus. Ja, und auch Brecht hatte eine gewisse Sorge und daher hatte er das Schiffsticket schon in der Tasche, die Koffer waren gepackt und am nächsten Tag reiste er dann aus nach Paris, nach Zürich und schließlich nach Berlin, wo er dann auch lebte und 1956 gestorben ist.
So viel zum Inhalt, aber jetzt müssen wir uns mal um die Inszenierung kümmern, denn das kann man ja nicht oft genug sagen, das ist kein Originaltonprotokoll, was wir hören, sondern es ist eine Neuinszenierung. Wie gefällt die Ihnen?
Also Rainer Gusek ging es sicher nicht darum, jetzt so mit großen Regieeinfällen etwas ganz Neuartiges zu schaffen. Es ging ihm schon um so eine Art Geschichtsstunde. Und darin wollte er zeigen, wie Stripling eben versucht, Brecht als Kommunisten zu entlarven. Brecht wiederum versucht dann erfolgreich, die Antwort, ob er nun Kommunist ist oder nicht, zu umschiffen. Allerdings, das Original ist dann eben tatsächlich ein bisschen anders. Das gibt es auch in den Hörfunkarchiven zu hören. Und da habe ich mal den ersten Teil der eben gehörten Stelle rausgesucht. Und das hören wir jetzt mal ohne weitere Schnitte.
Mr. Brecht. Since you have been in the United States, have you attended any Communist Party meetings?
No, I do not think so.
You don't think so?
No.
Well, aren't you certain?
No. I'm certain, I think.
You're
yes.
Certain that you've never attended?
Yeah. Quite, I think so.
You have been?
Yeah, you see, yeah, I'm here 6 years. I'm here 6 years. I do not think so. They do not think that I attended political meetings.
No, never mind political meeting, but have you attended any communist meetings in the United States?
I do not think so. No.
You're certain?
I think I'm certain.
You think you're certain?
Yeah.
I mean, you don't know what it is, but...
Tja, also was mir hier auffällt, dieser Stripling, der Chefermittler, der hört sich eben hier längst nicht so eifernd an wie bei Rainer Gusek. Und Brecht hört sich andersherum nicht ganz so souverän an. Also das heißt, das Hörspiel von Rainer Gusek klingt für mich wie so eine Art Wunschvorstellung. Also auf der einen Seite der aufrechte, souveräne Künstler und auf der anderen der gnadenlose Chefermittler.
Hochspannend, dieser Vergleich, das also mal mit dem Originalton abzugleichen. Was heißt das nun für Ihre Beurteilung dieser Inszenierung von Rainer Gusek?
Also ich finde schon, dass Rainer Gusek hier ein interessantes Stück Geschichte hervorgeholt hat. Aber es ist eben eine Inszenierung, das darf man nicht mit der Realität 1:1 setzen. Und wenn man das beispielsweise in der Schule mal beurteilt, dann sollte man wirklich beides nebeneinander hören. Da kann man nämlich einfach mitbekommen, wie viel so eine Inszenierung ausmachen kann, ne?
Und auch
in der Umdeutung.
Ja, eine Inszenierung ist halt eben auch eine Interpretation
genau.
Schon.
Ja.
Wir sprachen über »Ich denke, dass ich mir sicher bin« Bertolt Brecht vor dem Ausschuss für unamerikanische Umtriebe. Das Hörbuch gibt es mit den Sprechern Stefan Schad, Lutz Herkenrath, Rolf Becker und anderen. Eine CD ist es, 57 Minuten lang. Es ist zum Preis von knapp 15 Euro bei Audiolino erschienen und belegt den vierten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste Oktober. Dankeschön, Dorothee Merkavik. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit von HR2 Kultur. In der sprechen wir nun über ein Hörbuch, das in der Druckfassung zum Bestseller wurde. Es ist kein Roman, sondern ein Sachbuch von Bas Kast mit dem Titel »Der Ernährungskompass«. Autor ist Bas Kast, Jahrgang 73, er hat Psychologie und Biologie studiert, arbeitet als Wissenschaftsjournalist und Autor. 2018 kommt dann der Ernährungskompass heraus und wird als Wissensbuch des Jahres ausgezeichnet. Und jetzt ist es als Hörbuch erschienen. Dorothee Meyer-Karweck, auch wenn es ein Bestseller ist, manche werden nicht wissen, was es damit auf sich hat. Sagen Sie uns was zum Inhalt und zur Aufmachung.
Ja, also Bas Kast hat versucht, in diesem Buch und jetzt auch in dem Hörbuch möglichst viele gesicherte Erkenntnisse über gesunde Ernährung zusammenzustellen. Es gibt einen Grund dafür, so eine Art Erweckungserlebnis. Bas Kast hatte sich jahrelang sauschlecht ernährt, also Fastfood, Chips, Cola und so weiter. Aber immerhin hat er auch viel Sport gemacht. Trotzdem, er war gerade 40 Jahre alt, da brach er beim Laufen mit Schmerzen in der Brust zusammen. Was immer das auch heißt, es wird in dem Buch und im Hörbuch nicht weiter ausgeführt. Jedenfalls stellte er sich dann die Frage, hatte er mit Junkfood seine Gesundheit ruiniert? Er wollte jedenfalls seine Ernährung radikal umstellen und fragte sich dann nur, wie soll er das eigentlich machen?
Aber ist das nicht bekannt, was eher gesund und was eher ungesund ist in der Ernährung?
Ja, schon. Also da weiß man im Prinzip einiges. Aber es gibt ja beispielsweise Veganer. Es gibt Leute, die auf Low Carb schwören oder auf Low Fat. Oder es gibt Vegetarier. Es gibt sogar welche, die sich nur von Rohkost ernähren. Und manche machen das aus ethischen Gründen, andere um abzunehmen, aber viele glauben natürlich auch, dass ihre Ernährungsrichtlinie gerade eben besonders gesund ist. Und Bas Kast hat nun viele Studien gelesen und ausgewertet. Aus tausenden sich zum Teil auch widersprechenden Studien hat er versucht, wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse über wirklich gesunde Ernährung rauszufiltern. Und da geht er schon ziemlich in die Tiefe. Beispiel Fette. Es sei ein Irrtum, sagt er, Fett nur unter dem Kalorienaspekt zu sehen. Manche Fette würden eben gar nicht erst zur Energie abgebaut, sondern gleich in den Körper eingebaut. Und ganz wichtig dabei sind eben die Omega-3-Fettsäuren. Und dazu haben wir einen Ausschnitt gelesen von Herbert Schäfer.
Eine deutsche Studie unter Beteiligung der Berliner Charité ergab, dass bereits eine einfache Kur mit Fischölkapseln, 4 Kapseln am Tag, die insgesamt rund 1,3 EPA und 0,9 Gramm DHA enthielten, die Hirnstruktur von Erwachsenen zwischen 50 und 75 kräftig auffrischen kann. Die Studie lief ein halbes Jahr lang. In dieser Zeit schrumpfte die graue Hirnmasse bei der Kontrollgruppe zusehends, und zwar um gut 0,5% im Volumen. Bei jenen Testpersonen jedoch, die per Zufall in der Gruppe mit den Omega-3-Kapseln gelandet waren, konnte dieser übliche Hirnabbau verhindert werden. Ja, in einigen Hirnregionen verbesserte sich sogar die Struktur. Kein Wunder also, dass die Omega-3-Testpersonen jene aus der anderen Gruppe auch bei diversen Denkaufgaben abhängten.
Ein Ausschnitt aus dem Hörbuch »Der Ernährungskompass« von Bas Kast. Dorothee Meyer-Karweck, hört sich schon ein bisschen nach Werbung für Fischölkapseln an, oder?
Ja, und das finde ich auch ein bisschen problematisch. Also solche Sätze führen ja dazu, dass gleich viele in die Läden laufen, sich Fischölkapseln zu kaufen. Und es stimmt zwar, Omega-3-Fettsäuren, die übrigens auch reichlich beispielsweise in Walnüssen enthalten sind, braucht der Körper, aber dafür braucht man keine Fischölkapseln. Wir bleiben mal beim Beispiel Fisch. Da fasst er auch mehrere Studien zusammen über die Sterblichkeit und den Fischkonsum. Das wird in Verbindung gesetzt und er kommt dann zu der Aussage, dass wer 60 bis 80 Gramm Fisch pro Tag isst, sein Sterblichkeitsrisiko am stärksten senkt. Und das, finde ich, geht wirklich ein bisschen zu weit. Da bekommt der unbedarfte Hörer oder Leser ja schon Sorge, dass wenn er mal keinen Fisch oder mehr als 100 Gramm gegessen hat, das Sterblichkeitsrisiko damit ansteigt. Und das ist natürlich Unsinn. Warum? Bei Studien zum Thema Ernährung muss man immer bedenken, Nahrungsmittel sind ja keine hochwirksamen Medikamente, sondern sie greifen sehr untergründig in die Lebensfunktionen ein. Neben Fisch gibt es noch 1000 andere Dinge, die das Sterblichkeitsrisiko verändern. Das reicht von Genetik bis Stress, Sport und so weiter. Und man müsste jetzt genetisch möglich gleiche Menschen eine lange Zeit genau gleich halten und ernähren, bis auf die Menge an Fisch. Und das geht aus ethischen Gründen natürlich überhaupt nicht.
Ich wollte gerade sagen, jeder Körper ist anders und reagiert anders. Das darf man dabei nie vergessen. Ist das jetzt alles Murks, was da drin steht in diesem Buch?
Ja, das dann auch wieder nicht so ganz. Also gut finde ich, dass das Buch und das Hörbuch ein Bewusstsein dafür schafft, dass unsere Nahrung Teil von uns wird. Und auf lange Sicht hat die Ernährung natürlich Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Nur Aussagen wie, wenn Sie das und das in der und jener Menge essen, dann senken Sie Ihr Krebsrisiko oder Ihr Sterblichkeitsrisiko und so viel Prozent. Das ist Quatsch. Solche Aussagen kommen in dem Hörbuch aber wirklich häufiger vor. Es gibt dann noch so 10 Ernährungsregeln, die Baskast aufstellt, und die finde ich wiederum nicht so schlecht. Die klingen so.
Erstens. Essen Sie echtes, naturbelassenes Essen. Damit meine ich alles, was ohne Zutaten auskommt, wie Gemüse, Pilze, Hülsenfrüchte, Obst, Nüsse, Samen und Kräuter. Oder auch minimal verarbeitete Lebensmittel mit meist langer Tradition. Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Haferflocken, Joghurt, Quark, Olivenöl, Kaffee, Tee. In Maßen genossen würde ich sogar Bier und Wein dazu rechnen. Faustregel: maximal 1 Glas für Frauen, maximal 2 für Männer.
Naja, und so geht es weiter. Möglichst wenig Zucker, möglichst weniger Fleisch essen, keine Angst vor Fetten, vor allen Dingen eben den ungesättigten Fettsäuren. Dann gibt er noch ein paar Schlankmacher-Tipps. Ja, und da fasst er eigentlich so zusammen, was andere Ernährungswissenschaftler inzwischen eben auch sagen.
Ja. Klingt nicht so unbedingt neu oder noch nie gehört oder nach neuen Ideen. Die Ausschnitte lassen sich ja ganz gut hören, kein Zweifel. Aber funktioniert das auch als ganzes Hörbuch? Man kann ja nicht schnell mal was nachblättern.
Ach, das funktioniert einigermaßen gut, denn es gibt erstens ein gutes Inhaltsverzeichnis und es gibt auch etliche Grafiken des Buches, die sich dann hier im Booklet wiederfinden. Und dann trägt auch der Sprecher dazu bei, das ist ja Herbert Schäfer, der trägt das alles sehr gelassen vor, setzt gute Pausen und das trägt auch zum guten Verständnis mit bei. Schwieriger wird es ein bisschen beim zweiten Teil, denn in dieser Hörbuchbox ist auch das Ernährungskompass-Kochbuch enthalten. Da sind zwar nicht alle Rezepte, aber so ein paar exemplarische drin und es sind zwar auch einfache Rezepte, aber das will ich dann schon nachlesen. Also wie viel Gramm von was, wie soll ich damit umgehen? Und die Rezepte gibt es nicht im Booklet und das funktioniert, finde ich, nicht besonders gut als Hörbuch.
Das sind jetzt schon einige Einschränkungen, Dorothee Meyer-Karweck. So eine richtige Empfehlung auch für dieses Hörbuch, die sprechen Sie jetzt nicht aus, oder?
Nein, das nicht. Aber ich finde, es kommt auf die Situation an. Wer viel im Auto sitzt, für den ist das Hörbuch okay. Für andere, ja, es macht schon Spaß, in diesem Buch zu blättern oder das Hörbuch auch zu hören. Aber man soll es eben nicht als Bibel nehmen, sondern mit Interesse lesen. Also ich lese einfach oder höre gerne von allen möglichen Studien und wissenschaftlichen Untersuchungen. Weil welche Schlüsse man daraus dann zieht, das ist eine andere Sache. Also man muss es immer mal wieder in Frage stellen.
Dankeschön. Wir sprachen über Baskast, der Ernährungskompass. Mit dem Sprecher Herbert Schäfer ist dieser Bestseller als Hörbuch erschienen. 2 MP3-CDs sind das. Knapp 13 Stunden Hörzeit. Für 20 Euro ist dieses Hörbuch beim Hörverlag erschienen. Die Hörbuchzeit hören Sie weiter und wie immer werfen wir auch einen Blick auf hochwertige Produktionen aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich. Auf Platz 2 der Hörbuchbestenliste Oktober liegt nun Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich nach dem Roman von Silke Lambeck. Silke Lambeck ist in Berlin aufgewachsen, ist studierte Germanistin und Theaterwissenschaftlerin und seit gut 10 Jahren finden wir sie auch als Autorin von Büchern. Mit ganz frischem Erfolg ist da nun nun Ihr Kinderroman »Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich« zu finden, nämlich dieses Buch, dieser Roman wurde für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2019 nominiert. Silke Lambeck lebt mit ihrer Familie in Berlin und Berlin bleibt nach wie vor ihre Lieblingsstadt. So viel mal zur Autorin Dorothee Meyer-Karweg. Worum geht es nun in diesem Kinderhörbuch?
Ja, dieser Kinderroman spielt auch in Berlin und das erinnert einen doch an irgendwas, genau an Andreas Steinhöfel mit seinen Kinderromanen über Rico und Oskar. Die beiden Jungs hier heißen Matti und Otto. Auch hier gibt es einen Ich-Erzähler, nämlich Matti, der lebt allein mit seiner Mutter zusammen. Der Vater ist abgehauen. Bei Otto gibt es noch den Vater dazu. Matti und Otto sind Freunde, schon ihr Leben lang sozusagen, sind etwa 10 Jahre alt, gehen in eine Klasse. Und eines Tages spielt ihnen dort die Musiklehrerin ein Rap auf YouTube vor. Und zwar von einem Jungen, der sich Bruder Berlin nennt und so nach so einem richtigen Gangster-Rapper aussieht. Und sie stellt jetzt die Aufgabe, die Kinder sollen einen eigenen Rap schreiben und vor der Klasse vorführen. Au weia. Otto und Matti wollen sich aber natürlich der Aufgabe stellen und überlegen nun, über wen oder was soll dieser Rap gehen. Und da fällt ihnen Hotte ein.
Horst Zimmermann kennt jeder in unserer Straße. Ach Quatsch, in unserem ganzen Viertel. Zumindest jeder, der unter 14 ist. Und jeder mit Kindern. Horst Zimmermann gehört der letzte normale Laden in unserer Straße. Er heißt Zur Ecke und ist ein Kiosk mit angeschlossenem Späti, in dem es nicht etwa Buddha-Rollen und Rhabarberschorle gibt, sondern Riesengummibären und Eis am Stiel und Bier und abgepackte kleine Salamis. Horst Zimmermann ist klein und drahtig und auf seinem Kopf wellen sich dunkle, gegelte Haare. Er raucht wie ein Schlot und steht deshalb meistens auf der Straße, egal bei welchem Wetter. Das hat aus seiner Sicht den Vorteil, dass er besser brüllen kann. Denn er brüllt immer, und zwar meistens in unsere Richtung. Für seine Freunde ist er Hotte. Für uns und unsere Freunde und unsere Eltern und die Eltern unserer Freunde ist er der Kinderfeind. Ich weiß nicht, wer ihm den Namen zuerst gegeben hat, aber ich weiß, dass er ihn sich verdient hat. Und zwar so richtig. Um ein echter Kinderfeind zu sein, reicht es nicht, unfreundlich zu sein, wenn einer mit einem 10-Euro-Schein kommt, statt mit Kleingeld, oder loszupoltern, wenn einer zu leise spricht, oder eine Mutter anzubrüllen, weil ihr Baby in seinem Laden weint. Nein, man muss jeden Tag so richtig bekotzt sein, und das über Jahre. Hotte Zimmermann ist bekotzt. Er schreit uns an, wenn wir Ball spielen und wenn wir Fahrrad fahren, wenn wir zu nah an ihm vorbeigehen und wenn wir die Straßenseite wechseln. Meine Mutter sagt immer, dass Leuten, die besonders unfreundlich sind, irgendwas Schlimmes im Leben passiert ist. Naja, vielleicht stimmt das ja, aber ehrlich, weil man selber was Schlimmes erlebt hat, ist das ja noch kein Grund, das Schlimme im Leben von anderen zu sein. Ich meine, ich könnte ja auch den ganzen Tag rumprügeln und schimpfen, weil mein Vater abgehauen ist. Mache ich aber nicht. Bei Hotte Zimmermann denke ich, dass ihn vielleicht Vater und Mutter verlassen haben, weil er schon als Kind so scheiße war. Und dann wurde er noch fieser. Und nun ist er ein Mega-Ekel. Wir könnten ihn noch einfach ignorieren. Aber er ist eben der mit den Süßigkeiten und dem Eis. Deswegen geht das nicht.
Tja, aber über diesen Hotte, da kann man sich wirklich was richtig Fieses überlegen, richtig fiesen Rap. Und so reimen sie dann auf ihn.
Hotte Zimmermann, der schreit die Kinder an. Er ist ein Dobermann, der uns nicht leiden kann. Das war immerhin Anfang. Und weil's ihm recht geschieht, singen wir jetzt ein Lied. Machten wir weiter. Pause. Lange Pause. Wir starten auf den Tisch.
Tja, gar nicht so einfach mit dem Rappen. Aber bevor der Rap dann ganz fertig ist, werden die Kinder auch Augenzeuge wie Schlägertypen Hotte in seinem kleinen Kiosk bedrohen. Und es stellt sich heraus, ein Investor will das ganze Haus kaufen und den kleinen Kiosk dann raushaben. Ja, und jetzt wird alles anders. Matti und Otto wollen Hotte helfen, auch schon wegen ihrer eigenen Süßigkeiten, die sie da immer kaufen und des Eises. Und Hotte wird dann auch deutlich freundlicher. Ja, sie überlegen, was tun. und kommen dann auf die Idee, den Gangster-Rapper Bruder Berlin ins Boot zu holen. Der könnte ihnen helfen. Immerhin sehen er und seine Freunde ziemlich gefährlich aus. Gesagt, getan, die beiden Jungs trauen sich dann nach Neukölln in den Kiez von Bruder Berlin. Und was sie da erleben, ist dann auch schon ganz schön aufregend.
Haben sie dann Erfolg? Helfen ihnen Bruder Berlin und dessen Freunde?
Ja, denn die sehen zwar sehr bedrohlich aus, sind aber dann doch ganz lieb. Es ist eben eine Kindergeschichte und gemeinsam schaffen sie es dann, Hottes Laden zu retten.
Und was wird aus dem Rap?
Naja, der muss dann schon ein bisschen umgedichtet werden. Hotte ist ja inzwischen viel netter geworden und der Rap auf ihn dann auch.
Als Sprecher erleben wir Andreas Fröhlich nach wie vor sehr präsent in der Hörbuchszene, auch gerade auch bei Kinder- und Jugendhörbüchern. Ja. Er muss jetzt hier oder er soll einen etwa 10-jährigen Jungen verkörpern. Klar, das hört man, er ist nicht 10, aber ich finde, das gelingt ihm trotzdem sehr, sehr gut. Also man ist doch von dieser Stimme sofort mitgenommen.
Ja, ja, ja. Also ich finde auch, die tiefe Stimme vergisst man schnell. Er kann sich sehr gut in so ein Wesen eines Kindes hineinversetzen. Eines Kindes, das uns eben diese Geschichte erzählt und zwar auch mit sehr viel Humor erzählt. Also mir hat das Hörbuch sehr gut gefallen. Es ist ein Kinderkrimi, in dem es um Gentrifizierung geht, um Lehrer, die erst mühsam lernen müssen, mit Computern umzugehen. Es geht um Vorurteile und Klischees. Also es ist wirklich sehr witzig, sowohl was Text als auch Lesung durch Andreas Fröhlich angeht.
Das Fazit von Dorothee Meyer-Karweg zu dem Hörbuch Silke Lambeck, Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich mit dem Sprecher Andreas Fröhlich, ist dieses Hörbuch bei Argon erschienen. 3 CDs umfasst es, knapp 3,5 Stunden Hörzeit und es kostet 14,95 € und belegt den 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste Oktober für Kinder und Jugendliche. Und in der Hörbuchzeit geht es jetzt weiter mit Musik. Mit Musik von Gustavo Santaolalla und seinem Stück Seguir. Und das war's. Von der Hörbuchzeit verabschieden sich und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz.